Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo Thomas!
Hallo Hennes!
Und herzlich willkommen zu Blühende Landschaften senden.
Ja, das sagen wir jetzt nur Folge 98.
Das sagen wir jetzt nur für Marty Fischer. Landschaften senden.
So sieht's aus.
Und der liebe Marty, unser Gast neulich, hat uns alte Recken neulich gefragt, was er denn sich jetzt mal angucken könnte, so an Comedy. Und da haben wir ihm natürlich Ratschläge gegeben. Und da hat er sich dann auch endlich mal Fisch namens Wanda angeguckt und hat dann auch die Stelle gefunden, wo Kevin Klein, also im Deutschen synchronisiert natürlich von Arne Elsholz, ganz klar, gesagt hat, mein Name ist Seymour, sagt das, oder Hayward, glaube ich. Harvey Manfred Jensen Denken. Und das hat er mir dann geschickt, während er das geguckt hat. Also so ein Reaction-Video, wie die jungen Leute
das ist großartig. Und Arne Elsholz wieder in Bestform.
In Bestform. Arne Elsholz, muss ich kurz dazu sagen, der Sprecher von Eric Idle, Kevin Klein, Jeff Goldblum, Tom Hanks natürlich und ganz vielen anderen, eine Synchronlegende, der im Privaten, wie ich von vielen Leuten weiß, die mit ihm zusammengearbeitet haben, nicht ganz so einfach war, um jetzt mal vorsichtig und nicht zu despektierlich zu sein, aber in dem Moment, wo er dann am Mikrofon stand, begann die Magie, und das ist auch ein Mann, der leider
nicht mehr unter uns, aber das kann man auch nochmal nachhören. Wir haben ja auch mal eine Folge gemacht über nicht Hartmut Braun, nee, wie heißt er? Brandt, wie heißt er?
Rainer Brandt, Hartmut Braun. Natürlich, wer kennt ihn nicht? Hartmut Braun, auch bekannt als Rainer Brandt.
Rainer Brandt.
Hast du denn noch einen Überblick darüber, über was wir alles gesprochen haben in den letzten...
Nee, überhaupt hab nicht. Habe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich habe dann auch, als wir dann so über Themen gesprochen haben, habe ich dann wirklich mir nochmal alles angeguckt, worüber wir. Und da habe ich festgestellt, oh Mann, das haben wir doch schon. Das haben wir ja auch schon besprochen.
Hatten wir schon.
Und da kann ich mal schön überleiten, nämlich zu nächster Woche. Da sind wir nämlich in Hamburg, beziehungsweise live am 7.4. mit unserem Schwesterpodcast Drück's mal Rekord, Martina Brandl und Martin Rosengarten. Und da nehmen wir einen Podcast auf, eine ganz besondere Podcast-Folge. Warum?
Weil es die erste gemeinsame Podcast, das erste Crossover ist, was wir machen.
Ja.
Mit Drück's mal Rekord und auch das letzte. Weil wir danach sagen wir
Tschüssikowski.
Alle ganz stark sein. Wir sagen, wie Rainer Brandt so sagen würde, Tschüssikowski. Wir machen nämlich den Sack zu. Und aus verschiedenen Gründen, warum, das besprechen wir dann live vor Ort. Das teasen wir, ist schön angeteasert, ne?
Jetzt sind ich habe übrigens, das weißt du nicht, das habe ich dir noch nicht mitgeteilt, ich habe übrigens wirklich tränenreiche E-Mails und Mails bekommen, sowohl über die sozialen Medien als auch schriftlich, auch in Keilschrift. Nein, aber es kamen wirklich diverse Fragen in Sütterlin. und viele haben eben. Wo ist eigentlich dieser Steffen Sütterlin hin? Den habt ihr auch schon lange nicht mehr gesehen.
Wo ist eigentlich Gut Dünken? Wo liegt das?
Ja.
Das liegt bei Hanebüchen.
Du zitierst wieder dein eigenes Programm, aber großartig.
Ja, wie gesagt,
es haben sich einige Leute haben sich nicht beschwert, aber sie bedauern es zutiefst. Und ein ganz Lieber hat auch geschrieben, ja Mensch, das Montagsritual wird dann fehlen. Und dann ein anderer Lieberhörer schrieb dann, ey, ihr seid der beste Podcast überhaupt und schade. Und warum denn? Also warum ist die Banane krumm? Wir werden das dann in Hamburg dann auf der Bühne erklären. Habt aber keine Angst. Ein lieber Kollege fragte mich, ich glaube, ich kann seinen Namen nennen, mein lieber geschätzter Kollege Martin Sierp rief mich entsetzt an, nachdem er diese letzte Folge gehört hat, und gesagt, was ist denn da los? Hasst ihr euch? Was ist denn da passiert? Nein, Hennes und ich, wir sind kurz vor der Hochzeit und wir lieben uns immer noch heiß und fettig. Nein, es gibt keinen Zoff im Hause Bender Nikolai, ganz im Gegenteil. Wir sind immer noch dicke, fette Freunde.
Ja. Also ich bin dicker Fan.
Aber das erzählen wir dann in Hamburg.
Nee, ich hab das schon verstanden, dieses mit dem Dick und Fett. Das war wieder so eine kleine ostdeutsche, passiv-aggressive Spitze. Ich bin sehr gespannt. Nein, wir sind uns nicht gram.
So, das ist, glaube ich, sehr, das ist sehr, sehr schön ausgedrückt. Nein, wir sind uns nicht gram, wir sind uns freundschaftlich und in liebevoller Zuneigung sind für uns hingerissen worden. Ja.
Man muss uns trennen, wenn wir zusammen sind. Und
das kann man dann am 7.4. in Hamburg in Schmidtchen erleben.
Ja. Ganz richtig. Ich bin ja gespannt, ob heute mal die Folge ist, wo ich meine Schlussmoderation machen kann, ohne dass du mir da so blutgrätschemäßig dazwischen kackst. Ich war nämlich beim letzten, ich hab das so geil aufgebaut. Das war wirklich Grimme-Preis verdächtigt und dann so, nein, ich will noch was sagen. Aber mal gucken, mal schauen.
Ja, gucken wir mal.
Du hattest eine etwas erschwerte Anreise heute. Wir nehmen das auch an einem Dienstag. Und wir müssen uns, wir sputen uns nicht, wir haben schon noch ein bisschen Zeit, aber ich muss in die Küche, ich muss an den Herd, weil ich bin heute mit Kochen dran. Bei uns gibt es heute Hühnerfrikassee, natürlich vegan, wie dazu ist
im Haushalt. Veganes Hühnerfrikassee? Gibt sehr leckere vegane Hähnchen. Was nimmt man da für veganes Huhn?
Es gibt ja sehr viel veganes Huhn so in Stücken. Ne? Wie nennt man das? Ripped? Nee, Pulled Pork heißt es ja beim Schwein. Und ich kann wirklich diese Chicorée-Streifen von The Vegetarian Butcher empfehlen. Das ist jetzt ein bisschen unbezahlte Werbung, was ich mache, aber es gibt ja einige, wo man Hähnchenfleisch kann man ganz gut simulieren und auch geschmacksmäßig. Da muss man einfach nur so ein bisschen Grillhähnchengewürz drüber streuen. Und da so ein bisschen experimentieren und dann hat man wirklich die Anmutung von Hähnchen.
Na, ich freue mich immer über Tipps von Vegetariern oder Veganern, weil ich habe vor kurzem gegrillt und dann haben wir zwei Veggie-Patties. Also zwei unterschiedliche, unterschiedlichen Herstellern. Der eine war fantastisch und hat super geschmeckt und war sensationell und saftig und toll. Und der andere, da habe ich die Folie abgemacht und das stank schon wirklich wie Gülle. Und da war schon mein Vertrauen etwas getrübt und dann habe ich das Ding auf den Grill gepfeffert und es schmeckte auch genauso, wie es gerochen hat. Es war wirklich widerlich.
Du musst da wirklich ausprobieren, was dir passt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, sie möchten gar nicht, dass das nach Fleisch schmeckt. Es gibt Leute, die sagen, sie wollen ich mag das sehr, wenn das nach Fleisch schmeckt. Ich mag diese Umami. Und da ist halt auch dieses Beyond Meat ist sehr, sehr gut als Patty. Das schmeckt wirklich mehr nach Fleisch, als ein Burger nach Fleisch schmecken sollte vielleicht sogar. Aber man muss natürlich auch eine Sache immer wissen, es sind Ersatzprodukte, also man sollte sich davon nicht ernähren, das ist so als Geschmacksbeilage finde ich das völlig in Ordnung. Es gibt auch Green Mountain, die machen so Hähnchenfilets, die sind sehr, sehr, sehr lecker, aber man muss echt gucken, man sollte immer Gemüse dabei haben oder irgendwie was, oder man sollte sich ausgewogen ernähren und das ist als Vegetarier auch nicht so einfach, deswegen Hühnerfrikassee, da ist Reis dabei, da sind Erbsen dabei, ich werde auch noch Pilze dazu machen und das hat halt die Anmutung. Und bald ist ja auch schon wieder Spargelzeit, weißt du? Und dann geht es auch ab.
Ist dann immer beim Pipi machen, ne?
Beim Pipi machen. Ich habe abgedacht, wer sagt es als Erster? Der Thomas sagt Pipi machen. Dann sticht es, brennt es in die Nase. Du bist heute aus München gekommen, München, und hast deinen Zug verpasst.
Ich habe meinen Zug verpasst, weil ich nicht wusste, dass München nur aus Baustellen besteht. Das heißt, ich hatte eine Distanz vom Hotel zum Bahnhof von 2 Kilometern. Und dann dachte ich in meinem naiven Berliner Hirn, also 2 Kilometer, das schafft man doch maximal, also braucht man maximal 15 Minuten dafür oder 10 Minuten. Das war nicht an dem so, weil also es war ja nicht nur so, dass es überall Baustellen gab, sondern natürlich hatte der Fahrer auch nicht so richtig Pech oder nicht so richtig Glück, sondern er hatte immer Pech mit der roten Ampel. Das heißt, wir kamen irgendwie gefühlt irgendwie 2 Meter pro Minute voran. Ja. Und da merkte ich einfach, ich guckte kurz auf die Uhr und sah da schon irgendwie 15 Euro und da dachte ich mir, das werden definitiv 30, 40 Euro und mein Zug, den werde ich sowieso nicht schaffen. ich mache hier erstmal einen Cut. Auf Wiedersehen. Bis hierhin habe ich das. Ich brauche nicht mehr zu essen. Das reicht mir bis jetzt. Ja. Und bin ich ausgestiegen, bin dann den Rest zum Bahnhof gefahren und musste dann später losfahren. Bin dann hier irgendwie anderthalb Stunden später zu hier in Berlin angekommen.
Ja, aber anderthalb Stunde später geht ja. Musstest du umsteigen?
Das geht noch. Ich musste blöderweise umsteigen. Ich hatte, das ist eben auch, das hat mich dann so ein bisschen geärgert, ja. Ich hatte ein Superspar-Ticket für 29 Euro und in vier, also der Sprinter für 4 Stunden. Und das ist einfach ein unschlagbarer Platz. Bahncard 25, erste Klasse. Also super. Und das war natürlich dann, das war Supersparpreis, war natürlich weg, dieses Ticket. Und dann habe ich da logischerweise 100 Euro gelatzt. Für ja, das neue ist, Ticket.
Das ist ärgerlich. Wo musstest du denn umsteigen und wie lange musstest du warten? Das interessiert mich jetzt
ich als Trainspotter. Ich musste in Nürnberg umsteigen und hatte über eine halbe Stunde Aufenthalt, was ja auch wiederum geht.
Ja, in Nürnberg also kann man gut umsteigen. Also es gibt ja diesen einen Umsteigebahnhof, der ja fantastisch ist, das ist Hannover. Ja. Wenn man da umsteigt, da hast du ja alles, da kannst du ja quasi dann, das ist so ein bisschen wie bei Terminal von Spielberg mit Tom Hanks, weißt du, da kann man ja wohnen. Aber ich hatte ja auch jetzt sehr viel Tourerei letzte Woche, schönen Gruß an alle, die da waren. Und ich bin aber immer mit dem Auto gefahren, obwohl das natürlich jetzt im Moment, ne, ist alles ein bisschen teurer. Ja. Aber ich habe neulich.
Du scheinst sehr, sehr viel Geld zu haben. Also, wenn du jetzt mit dem Auto fährst.
Na, weißt du, aber weißt du, das ist, was du dann an 100 Euro mehr bezahlst für dein Ticket, nur weil du nicht aus den Ferien gekommen bist.
Ja,
das
sicherlich.
Ist, das ist so bitter, sicherlich. Das geht sich aus. Nein, ich habe neulich tatsächlich für unter 2 Euro getankt. Und zwar für 9.
Das glaube ich nicht. Das ist doch eine Lüge. Das ist doch eine Lüge. Lügenpresse, Lügenpodcast.
1,99 Euro. Und da habe ich es mal richtig, da habe ich Volltank, da habe ich voll getankt.
Ja,
machen Sie
das
voll.
Das ist okay.
Nein, und das Problem ist, und ich hoffe, dass mit dieser Energiewende, in der wir jetzt gerade mittendrin stecken, sich da doch einiges tut, hier mit diesem Freiticket, was ja irgendwie für 9 Euro soll man ja dann öffentlich Verkehr, Nahverkehr benutzen dürfen und so weiter, finde ich alles sehr gut. Das sind die richtigen Schritte, das muss auch beibehalten werden, das darf nicht nur einmalig sein. Aber das Problem ist, und das wirst du auch wissen, als jemand, der auch schon länger dabei ist als ich, in diesem Business, ist, dass es einfach keine Nachtzüge mehr gibt. Früher kann man von Hannover noch um 23.30 Uhr noch ins Ruhrgebiet, da war man dann irgendwie um kurz vor, weiß nicht, 2 oder was, war man in Bochum, ohne umzusteigen. Ja. Ich habe in Minden gespielt letzte Woche, ein sehr schöner Auftritt in Minden.
Ja.
Und in Minden hätte ich entweder um 22.15 Uhr den Zug, den Regionalexpress nehmen können, anderthalb Stunden oder 2 Stunden nach Bochum, was aber nicht ging, weil ich nicht um 22.15 Uhr, da bin ich vielleicht gerade mal fertig. Das wäre den Leuten gegenüber auch unfair gewesen. Aber der nächste Zug wäre es um 23.40 Uhr gewesen, mit zweimal Umsteigen in Bielefeld und Hamm, jeweils eine halbe Stunde. Und das kannst du nicht, das mache ich nicht. Also das ist einfach kacke. Also die Züge müssen wieder dann länger fahren. Und also dann war ich noch in Lemwerder, das ist bei Bremen, da wärst du mit dem Zug sowieso nicht hingekommen. Und wo war ich dann noch? In Delbrück, das ist mitten in Ostwestfalen, und dann noch in Arnsberg im Sauerland. Also das waren alles so Fahrten, wo ich dann abends auch wieder zurück konnte, wo es nicht so weit ging.
Aber München ist natürlich sinnvoll.
Das ist natürlich toll mit dem Sprinter einfach, ne? Dass man da so schnell dann hin und her fährt und das Berlin.
Aber sag mal, du hattest, ich habe es ja auch gesehen bei Instagram und so, du hattest richtig zu tun, du warst richtig unterwegs.
Richtig, ja.
Wie waren die Auftritte? Was hattest du für einen Eindruck vom Publikum?
Jeden Tag unterschiedlich. Eigentlich die Leute, die da waren, waren eigentlich alle sehr gewillt und gewollt, auch sich bespaßen zu lassen, auch wirklich zu sagen, wir wollen jetzt mal was anderes sehen als immer nur die Nachrichten.
Ja.
Und das kam dann wirklich zu ekstatischen Momenten. Also wenn du so wieder so 4 Tage, 5 Tage am Stück unterwegs bist, dann verschwimmt das ja alles so ein bisschen.
Ja.
Du weißt ja nicht mehr, wo warst du gestern, wo warst du vorgestern. Und dieser Auftritt in Arnsberg ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil in der zweiten Reihe ein Mann aus Halle saß, also Halle Westfalen, nicht Halle Saale.
Ach so.
Der wirklich mit Maske so ein bisschen aussah wie Friedrich Merz. Muss man dazu wissen, dass Friedrich Merz ja aus Arnsberg ist. Also genauer gesagt, aus Arnsberg Untereimer.
Ach nee.
Ja, und das war, mit dem hatte ich dann wirklich sehr viel Spaß und es war alles sehr interaktiv und sehr spontan. In Lemwerder, das ist ja so Bremen, Oldenburg, Delmenhorst da oben die Ecke, da war eine ältere Dame in der ersten Reihe, die sich immer wieder bückte. Ich sag, was machst du denn da vorne? Und die ist wirklich eine Apfelsinenschale aus ihrem Aperol Spritz gefallen. Yeah. Das war dann ein Running Gag. Und ich merkte, das sind so diese Momente, wo ich wirklich sage, das ist eben live und das ist eben nicht gestreamt. Das passiert im Hier und Jetzt. Wir sind jetzt hier und im Jetzt und das kann man nicht wiederholen. Und deswegen ist es wichtig, dass es Live-Kultur gibt. Und ich nehme immer sehr stark an, dass es zu solchen Momenten auch kommen wird, wenn wir in Hamburg sind, nächste Woche am 7. April.
Ich wünsche es mir und ich habe ein ziemlich gutes Gefühl. Ich war jetzt nicht so viel unterwegs wie du, leider. Aber ich hatte nur in Anführungsstriche zwei Auftritte. Einen in Karst im Albert Einstein Forum. Das ist eine riesige, sehr, sehr schöne Aula. Ja. Und das war ganz, ganz toll. Da war jetzt nicht ausverkauft, war auch nicht richtig voll, aber die Stimmung war fantastisch. Es waren Freunde aus Düsseldorf da, Renja, liebe Grüße an Renja und Manfred. Und die Stimmung war fantastisch. Und es passierte genau das, wovon du auch geredet hast, diese Spontanität. Und du erzählst irgendwas und plötzlich sagst du ein Wort und aus unerfindlichen Gründen bricht jemand schallend vor Lachen zusammen und sprengt die ganze Situation, was natürlich genial ist.
Das sind die schönsten Momente, finde ich. Immer so dieses, du planst das nicht und du sagst irgendein Wort. Das ist wie so dieses Safe-Wörter beim Sex. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob ihr sowas habt.
Nee, habt ihr nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nee, ich
die Ossis haben sowas nicht.
Ich bin ja Ossi, wir haben ja nichts.
Ja, wir hatten ja keine Safe-Wörter. Wir haben durchgezogen.
Wir haben einfach durchgeknattert.
Und wie war es am Wochenende? Ja, ich hab durchgeknattert.
So, ich hab durchgehackert.
Freitagabend bis sonntags nachmittags um 4 und dann sind wir zur Schwiegermütter zum Kaffee gegangen.
So. Natürlich. Aber da haben wir doch richtig rumgepimpert. Das habe ich da aber.
Oh, wir haben so ein weggesteckt, du.
Sag mal, ihr hattet kein Safe-Wort. Kein Safe-Wort. Wir brauchen doch kein Safe-Wort. Ich gucke der Mutti in die Ohren und da weiß ich ganz genau, jetzt ist genug.
Oh mein Gott, oh mein Gott.
Nein, aber es war ganz, ganz schön. Und stellenweise konnte ich auch nicht mehr weiterspielen, weil es einfach so schön, es war in Karst, war es so schön, weil ich hatte am Ende tatsächlich eine Gänsehaut, weil die Leute es so genossen haben, dieses Live-Gefühl und dieses Miteinander. Es ist ja wirklich so eine, ich glaube, das ist vielen Zuschauern nicht bewusst. Es ist ja ein Miteinander. Wir machen ja die Show mit euch gemeinsam.
Ist, und das ist genau das, was ja fehlt in den letzten zwei Jahren. Dieses Streaming und so weiter, das sind alles so Behelfsmittel, das sind alles so Interimslösungen. Aber es ist eben nicht das, weswegen wir diesen Beruf eigentlich ausüben. Ich bin übrigens auch demnächst in Karst. Ich war in Karst, habe einen Open Air gemacht auf einem sehr schönen Bauernhof, der so ein Museumsbauernhof ist. Und dann bin ich jetzt aber auch demnächst irgendwann nochmal auch da wieder im Albert-Einstein-Gymnasium. Ist ja auch so eine Legende, dieser Verein. Da haben sie, die haben ja auch schon jeden gehabt. Ne?
Stimmt. Und ich weiß auch, dass so große Stars, so Caroline Kebekus oder Jürgen von der Lippe oder so, die machen da gerne ihre Vorpremieren.
Und die haben da auch angefangen und gespielt, also alle auch so, ne? Das ist also wirklich ein
Und der Elmar, der Chef da. Ah, und dann muss ich jetzt nochmal grußlos werden an die beiden Techniker, Sandra vom Licht und Felix vom Sound. Es war, weißt du, also ich muss mal ganz ehrlich sein, es gibt ja auch so diese Kleinkunsthöhlen, wo du sagst, lecko funny, also ich meine das im negativen Sinne, sondern wo du sagst, da hängen zwei weiße Strahler von vorne, der Techniker hat keinen Bock und so. Und das war in Karst eben überhaupt nicht der Fall. Das war einfach großartig. Du weißt ja auch, was ich auf der Bühne mache, so mit AC/DC und so. Und das hat geknallt. Ne? Ja, und das ist super. Ich war dann am Montag war ich in München im GOP. Das ist der Georgspalast, das ist das Varieté in München. Und da gab es eine Mixshow mit Mirja Regensburg. Ich durfte das moderieren. Tom Bauer und Thomas Franz, das sind zwei bayerische Comedians. Und da war die Technik auch sensationell und das Publikum war auch außer Rand und Band. Und du hast richtig gemerkt, wie die Leute, die haben das wie eine Kur aufgenommen. Die haben das wirklich so eingesogen. Und es war auch, ich war richtig beseelt. Also es war
die heilende Kraft des Lachens.
Die heilende Kraft des Lachens, einfach zu vergessen. also einfach mal sich wieder zu entspannen. Also diese, diese angespannte Diskussionskultur momentan und auch so dieses, diese kurze Zündschnur, die gerade die Welt hat, einfach, wo man einfach sagt, kommt, lasst uns zusammen lachen, lasst uns zusammen singen, lasst uns zusammen irgendwie uns bewegen. Und das war einfach
ganz großartig. Naja, weil es natürlich auch die, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Naja, weil es ist natürlich, ja, egal, ich weiß es nicht mehr. Ich habe einen Satz angefangen und weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Soweit ist es schon mit mir. Mir kam in Arnsberg, fiel mir das Wort Werkseinstellung nicht ein. Das ist ein ganz wichtiges Wort in meinem in einem Gag. Und ich stand da wirklich und sagte, wie heißt das denn jetzt, das Wort? Und da rief einer rein, Werkseinstellung. Ich so, ja, danke schön. Und das ist
also, sehr gut.
Das passiert halt auch, ja, Herrschaften. Sag mal, wie hast denn du, bevor wir jetzt zum eigentlichen Podcast gehen,
ja,
obwohl wir können auch, warte mal, nee, komm, wir reden da jetzt drüber. Ich sag einfach mal. Ja, wir reden da jetzt
drüber.
Ja, wer sind wir denn? Wir können doch über alles reden, was wir wollen. Hier letzten Meter. Genau,
unser Podcast, der gehört uns. Wir machen, was wir wollen.
Hast du denn am Wochenende mitbekommen, was da so alles passiert ist? Ich rede jetzt von der Wahl im Saarland zum Beispiel.
Ja.
Ist das eine wichtige Wahl im Saarland? Ist das eine wichtige Wahl? Oder ist das ein
Zünglein? Ich weiß es nicht. Ich finde eigentlich, dass jede Wahl wichtig ist in Deutschland. Ich bin da ganz pragmatisch und ich bin da ganz spießig.
Ja.
Und hast du recht. Ja, ja, und wenn ich mich nicht verhört habe, ist doch die SPD hat es wieder geschafft. Das heißt,
Mehrheit, seit langer Zeit. CDU ist ziemlich abgekackt und nur die AfD ist gerade noch so knapp rein. Grüne und FDP sind nicht drin. Und das ist jetzt so ein bisschen, wo ich denke so, schwierig. Und wer komplett abgekackt ist, ist die Linke.
Ja,
und das finde ich auch da schwierig. Da sind wir beide jetzt nicht die großen Politiker, aber das müsste man sich nochmal genau angucken, was da jetzt eigentlich
was da gerade im Moment passiert. Also die Linke, die sollten sich jetzt mal wirklich überlegen, wie sie weitermachen wollen, weil bevor sie wirklich abschmieren, ich bin ja ein Sympathisant der Linken, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber, aber ich bin da immer so, also manches finde ich gut und manchmal denke ich mir, ey Leute, ihr seid so oft in der Opposition, einfach so, ihr seid aus Prinzip in der Opposition und das ist einfach blöd. Und da haben sie sich, glaube ich, gerade nicht viel Freunde gemacht und da sollten sie wirklich mal drüber nachdenken, über ihr Profil und das finde ich gerade sehr schade. Aber es gab natürlich,
Ja, ich habe irgendwann gesagt, ich bin ja ein alter Sozi, mache ich ja kein Geheimnis draus. Ja. Ich habe irgendwann gesagt, wenn die SPD ihren Job richtig machen würde, konjunktiv, dann müsste es die Linke auch nicht geben.
Ja.
Und genau das ist jetzt eingetreten im Saarland. Ich glaube, dass die da sehr viel das richtig gemacht haben.
Es hat natürlich auch ein bisschen was mit der SPD zu tun, ne? Dass die Linke
jetzt so. Naja, es war halt auch eine Personenwahl halt auch, ne? Das muss man auch sagen. Aber naja, wir werden das jetzt nicht lösen können. Ich finde es ja immer besser, wenn mehrere Parteien in einem Parlament drin sind. Selbst die FDP hat ihre Bestimmung und ihre Existenzberechtigung. Aber bei den Grünen, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen schade, aber muss man gucken. Und dann gab es ja noch das andere große Thema, die Ohrfeige, nicht wahr?
Oh ja, naja, die Ohrfeigen, muss man ja eigentlich
sagen. Es gab ja mehrere, richtig. Einmal, also
es gab erstmal, einmal gab es im internationalen Gewässer, sage ich jetzt mal so, war es Will Smith, der Chris Rock eine gepfeifert hat. Und dann gab es noch einen Kollegen von uns, der einen auf die Fresse gekriegt hat.
Na, Kollegen in Anführungszeichen. Ich mag ihn ich habe mit ihm ja nie Probleme gehabt, aber ich sehe ihn eher so als Moderator und nicht als Komiker.
Das stimmt.
Wenn er mal dann ein Solo-Programm hatte, das war schon so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du das machen solltest. Das kann halt eben auch nicht jeder. Aber ich habe nie Probleme mit ihm gehabt. Also er war nie irgendwie giftig zu mir und wir haben uns immer gut unterhalten.
Nee, und das möchte ich auch nochmal sagen. Ich habe auch ein komisches Bild von ihm gehabt, als ich ihn immer nur so im Fernsehen gesehen habe. So dieser vorlaute, freche Typ. Und dann bin ich ihm ein paar Mal begegnet und ich fand ihn wahnsinnig nett, intelligent, charming, interessiert und also das kann man ihm wirklich nicht von allen Stars sagen und er ist ja ein Star und ich fand ihn wirklich immer sehr, sehr angenehm.
Auch total interessiert, was Comedy angeht. Ne?
Ja.
Also so, ne? Aber ich glaube, das ist wirklich das Problem, war einfach wirklich diese Fernsehgeschichte, dass er da zu sehr in dieser, und das mit
und er
mit,
hatte eine geballert gekriegt von einem Rapper, oder was war das?
Von irgendeinem Rapper bei einem Box-Event in Dortmund und so hin und her und Security, und der Veranstalter sagt, er macht das nicht mehr in Dortmund und das ist alles schiefgelaufen, aber sowas darf natürlich nicht passieren, und genauso wie das in Hollywood passiert ist, also vor allen Dingen hat Will Smith ja vorher noch gelacht über den Gag von Chris Rock und ist dann aufgestanden, und ist dann aufgestanden, hat ihm einen gepfeffert. Viel schlimmer fand ich ja, dass er dann nachher dann auch noch so wie so ein angefressener Silberrücken rief, don't put my wife's name in your mouth, also richtig sauer, und dann nützt es dann auch nichts, sich dann nachher zu entschuldigen, also das ist, sorry, also das ist,
ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, ich bin da so hin und her gerissen, weil es geht mir wirklich ganz oft so, dass diese bei diesen Stand-Up-Specials, die es ja bei Netflix gibt, und da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele, da ist sehr oft Häme dabei, da ist sehr oft, also es fühlt sich für mich wie Missgunst an und einfach auch so ein, ja, ich mag einfach diesen hämischen, sarkastischen Humor nicht. Immer so Humor auf Kosten anderer. Ob das nun Prominente sind oder ob es dicke, dünne, große, kleine, dicke oder Russen oder Ossis oder sonst wie sind. Ich habe da immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit, weil es ist natürlich schnell gesagt, ne, dass du irgendwie einen dusseligen Spruch machst, und wir Komiker haben ja leider die Krankheit, wir würden ja für einen guten Gag unsere Großmutter verkaufen. Aber ich denke, man muss trotzdem immer noch so ein bisschen aufpassen. Es gab ja immer wieder so ein paar Ausrutscher. Es war ja auch diese Sache, als Roger Cicero gestorben ist, da hat ja dann der Nils Ruf gepostet, zwei Tickets für Roger Cicero günstig abzugeben oder so. Und das
ist
relativ...
Muss man mal einen Moment vorher nachdenken, bevor man... ist ja ein Unterschied, bevor man was twittert.
Ja.
Ich hatte am Samstag in Arnsberg, da gibt's einen Laden in Arnsberg, da die Schaufenster sind voll mit Marienstatuen, also mit so Jungfrau Maria und so weiter, so sakralen Geschichten und so Töpfen und Pfannen und Toastern, aber alles so gebraucht. Alles nicht so wirklich, alles total vollgestellt, das habe ich fotografiert und habe das dann gepostet. Hier gibt es alles, was die sauerländische Hausfrau braucht. So. Und hab dann gefragt, was ist denn das für ein Laden auf der Bühne? Und da sagten die, ja, das ist ein Laden von der Caritas. Und ich so, war jetzt nicht so gut der Gag, ne? Und alle so, nee. Und ich so, okay, ich hab's dann gelöscht. Weil ich dachte so, nee, das ist ein guter Laden und das war jetzt vielleicht, muss man auch mal einsehen. Und es ist nicht verkehrt zu sagen, okay, pass auf, da habe ich Scheiße gebaut, ich entschuldige mich. Im Falle von Will Smith war es einfach auch viel zu spät. Und ich denke dann immer, was hätte Ricky Gervais gemacht in dem Moment? Das fragen sich ja alle, wenn der bei den Emmys oder bei den Golden Globes, besser gesagt, wenn er da wirklich ganz Hollywood auf links gezogen hat.
Ja.
Und gesagt, ja, deswegen ist der jetzt auch hier. Und von Chris Rock erwarte ich jetzt aber auch nichts anderes. Der hat ja viel schlimmere Sachen gemacht vorher. Also das ist nur wirklich so, da weiß man nicht, war das jetzt ein PR-Stunt von Herrn Smith und so. Wir werden auf jeden Fall bei Streter Bender Streberg da auch nochmal drüber reden, denn wir hatten ja eine Begegnung mit Will Smith in London. Ah. Und da werden wir, das ist ja ein kleiner Teaser für...
Aber weißt du, als ich das gesehen habe, da habe ich mir wieder mal, also was die Will Smith-Geschichte betrifft, da habe ich mir mal wieder die Frage gestellt, wo ist die Grenze? Oder beziehungsweise eben auch bei Ricky Gervais, als er also die ganze Prominenz auf links gedreht hat. Da denke ich immer so, aber bis wohin darf man eigentlich gehen? Und natürlich darf man weit gehen. Und ich finde auch, dass man das nicht, dass man das auch nicht regulieren darf und dass man da auch nicht bevormunden darf, da darf man auch nicht eingreifen, gerade in der heutigen Zeit, wo natürlich bestimmte Leute eingreifen wollen, besonders in den Humor. Aber trotzdem, es hat ja was mit einer Moral und auch mit einer Ethik zu tun, also auch was mit Menschsein, sage ich mal so, ne?
Mensch bleiben,
Mensch bleiben.
Ja, das ist richtig. Aber erinnerst du dich noch an 2020, als die Frau zu Bernd Stelter auf die Bühne kam und ihn damit konfrontiert hat, dass er einen Witz gemacht hat über Kam Karrenbauer?
Genau.
Doppelnamen. Und das war so ein bisschen so, wo ich dachte so, nee, Mädchen, du bist hier bei einer Karnevalsveranstaltung.
Ja.
Ja. Also, sorry, du hast ein Matrosenkostüm an. Also, das ist was. Ja. Und sowas muss man auch bei den Oscars, das muss man abkönnen, auch wenn es. Du hast in dem Moment nicht zu entscheiden, ob das jetzt ein guter Gag war oder nicht, weißt du? Und vor allen Dingen nicht mit dem Klatscher. Im Ruhrgebiet, wir sagen immer, pass mal auf, du kriegst gleich geklatscht, aber kein Applaus. Oder pass auf, du kriegst gleich geschmiert, aber kein Brötchen. Und erst dann gibt's auf die Fresse.
Weißt du, und das hätte ich besser gefunden, erstens, und der erste Gedanke, und ich glaube, den hatten 99% der Menschheit, die von dieser Geschichte erfahren haben, der erste Gedanke war nicht, naja, das ist doch fake, weil mittlerweile das gesamte Business, das ganze Entertainment-Szene, wenn man so will, also die ganze Öffentlichkeit, ist mittlerweile so abgefuckt und es wird eigentlich mit allen Mitteln gekämpft, um Publicity zu kriegen, und das finde ich eben auch arm. Wo sind eigentlich,
Und vor allen Dingen, es geht ja auch bei dieser Veranstaltung, geht es ja auch um was anderes. Ich weiß, wie du das siehst, aber für mich haben die Oscars und sowieso jede Preisverleihung auch so an Bedeutung verloren, weil warum guckt man sich das dann an, wenn Leute, die eh schon erfolgreich sind, dann nochmal einen Preis kriegen? Du hast mir Coda empfohlen, der Film, der auf Apple Plus läuft, der hat ja auch den besten Oscar gekriegt und so weiter, und da sind ja auch schöne Sachen auch dabei, aber da muss man dann auch sagen, das ist die ganze Aufmerksamkeit, es wird so verschoben, weißt, es geht nicht mehr um das, wir feiern jetzt uns, das ist ja auch legitim, dass man sagt, wir feiern uns, ob das jetzt Comedy-Preis ist oder Deutscher Kleinkunstpreis oder die Oscars, die Emmys, die Golden Globes, die Tonys, die Grammys, und dann am nächsten Tag redet man kurz drüber und dann geht's weiter und dann hast du vielleicht den einen oder anderen Film oder den einen oder anderen Musiker mehr auf dem Schirm als vorher. Aber mir war das alle ein bisschen zu gestellt. Naja, wir werden sehen. Wie gesagt, wir werden mit Streter Bender-Streberg da nochmal drüber reden. Aber wir reden jetzt aber über was ganz anderes.
Willst du jetzt noch weiter? Wir sind schon richtig lange, ne? Wir labern schon.
Ja, ich weiß. Ich wollte jetzt einen Schnitt machen hier so. Lassen wir das einfach laufen. Mir ist das doch egal.
Ich weiß es nicht. Ich würde es laufen lassen. Ja, komm, wir lassen laufen.
Lass laufen. Wie läuft's denn?
Lass laufen.
Brennt ein bisschen. Du hast ein Thema vorgeschlagen. Ja, sag du.
Ja.
Super Satz, ne? Du hast ein Thema vorgeschlagen, Punkt, Punkt, Punkt.
Nein, ich habe natürlich drüber nachgedacht, worüber könnten wir noch reden? Und wir haben eigentlich über ein, wie ich finde, elementares Thema noch nicht gesprochen, also wie ich finde, und das sind die Deutschen, also wir. Mhm. Also diese Nation, dieser merkwürdigen Menschen, die wir nun mal sind, wir werden gefürchtet, wir werden ausgelacht, wir werden geliebt vom Ausland und wir selber wissen nicht so richtig, wer wir wirklich sind und wir wissen auch nicht so richtig, sind wir die Guten, sind wir die Schlechten, sind wir Arschlöcher, sind wir toll, ist es geil hier oder lacht uns die ganze Welt nur aus, weil wir solche humorlosen Flitzpiepen sind. Und ich dachte, das wäre vielleicht mal ganz lustig und unterhaltsam, mal darüber zu plaudern, über die Spezies Deutscher zu reden.
Wir sind ein national gewordener Widerspruch, würde ich sagen. Ein
absolut.
Ein Paradoxon als Land. Ich meine, das war ja auch die Idee von Blühende Landschaften, von diesem Podcast, dass wir gesagt haben, kommen wir irgendwie noch zusammen, passiert da noch was? Und passieren ja dauernd irgendwelche, da gibt es dann wieder ein Jubiläum, dann hast du mal wieder, weiß nicht, hier 30 Jahre Wiedervereinigung, 70 Jahre Mauerbau, DDR, bla bla bla, und also die Themen sind schon da und das ist alles noch nicht ausdiskutiert. Und ich glaube, so dieses sich mit sich selber beschäftigen, das kann natürlich so ein bisschen auf der Stelle treten sein. Das tun wir auch seit 30 Jahren. Auf der anderen Seite bleibt uns nichts anderes übrig, als uns mit uns und unseren Gegensätzlichkeiten zu beschäftigen und drüber zu reden und uns in Frage zu stellen. Auch dieses, warum sind wir denn nicht stolz, Deutsche zu sein? Warum können wir denn nicht uns mal selber feiern? Ja, wir sind halt auch schon immer ein Volk von Zweiflern gewesen. Das Land der Dichter und Denker. Und Dichter und Denker, die sagen ja nicht, hey, hier alles toll, sondern, ja, ist das wirklich so? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist so irgendwie halt eine kulturelle Geschichte, oder?
Ja, ich finde das wirklich sehr, sehr interessant, darüber nachzudenken. Deswegen habe ich es ja auch vorgeschlagen, weil ich mich ehrlich gesagt sauwohl fühle in Deutschland. Und ich liebe es wirklich, in diesem Land zu leben. Und für mich ist es eine unfassbare Bereicherung, dass die Mauer gefallen ist. Und es war ja für mich, das habe ich in diesem Podcast schon tausendmal gesagt, es war für mich ein so beglückendes Gefühl, aus Ost-Berlin nach West-Berlin rüberzukommen und dann dieses Multikulti, diese Weltoffenheit, dieses Bunte zu erleben, was da in West-Berlin bzw. in Berlin passierte. Und als dann sich alles vermischt hat und so, ich fand einfach, die Welt wurde bunter, die Welt wurde interessanter und würziger und spannender und schneller und aufregender und abenteuerlicher. Und das ist auch alles Deutschland. Und,
ja, aber dieses, genau das, was du sagst, dieses Bunte und Aufregende, das ist ja genau das, was viele ja kritisieren und nicht wollen. Sie wollen ja keine bunte Republik Deutschland, so wie unser lieber Freund, das ist schon mal die bunte Republik Deutschland. Und Multikulti ist tot und so weiter und das klappt alles nicht und wir schaffen das oder wir schaffen das nicht. Das sind ja alles Sätze, die gefallen sind in den letzten 30 Jahren auch. Ich bin da, jetzt sage ich was ganz Schlimmes, ich bin da ganz bei dir. Und ich finde es natürlich auch gut, dass wir in einem Land leben, wo man ein weißes Blatt Papier hochhalten darf und nicht in den Bau kommt, deswegen.
Ja.
Es ist auch, was heißt positiv, aber man sieht natürlich auch klar, ne, das ist halt, ist ein Privileg, in dem wir leben, dass wir ausleben dürfen, dieses Land, diese Freiheit auch und auch die Freiheit, auf die Straße zu gehen und zu skandieren, dass man ja gar nicht sagen darf, was man will, während man es selber sagt. Auch das ist wieder so diese deutsche Widersprüchlichkeit, die man irgendwie auch akzeptieren muss und ja, ach, so sind sie halt, ne? Das sind so wie so, ja, aber gibt es ein Land, wo du lieber leben würdest oder wo du lieber geboren wärst? Fühlst du dich?
Nein. Also ich finde die Frage ganz, ganz toll, weil mir diese Frage ein paar Mal nicht widerfahren ist, aber ich war an Orten, wo ich spontan gesagt habe, da würde ich gerne bleiben oder ich könnte mir vorstellen, hier zu leben. Ich bin ja nun mit den Kreuzfahrtschiffen viel unterwegs gewesen, habe viel von der Welt gesehen. Das ging mir mit Island so, als ich in Island war.
Ja, Island war ist toll, ja.
Von Land und Leuten extrem berührt. Es ging mir so, als ich in Riga war, in Lettland. Ich weiß nicht warum, ich bin da hingekommen. Du kennst das sicher auch. Man kommt irgendwo hin und wo du sagst, Ja, doch, das ist genau so ein Ort, wo ich gerne sein möchte. Und natürlich gibt es auch Orte wie New York oder eben auch London, wo ich auch sage, ja, das ist schön, das ist schön. Aber was ich wirklich, also im Vergleich zu New York und London, was ich an der Weltstadt Berlin sehr, sehr schätze, ist, es ist eine Weltstadt, es ist ein Hotspot, aber es hat auch, nein, es hat nichts Provinzielles, so sehe ich das nicht. Aber du kommst trotzdem in dieser Stadt zur Ruhe. Und ich habe in London und in New York den Eindruck, du kommst in dieser Stadt nicht zur Ruhe. Die Stadt ist wahnsinnig voll und zugestopft mit Menschen und mit Autos. Und das ist in Berlin gar nicht so. Also ich empfinde es zumindest nicht so. Und natürlich hast du so Plätze und Bezirke und Straßen und Gegenden in Berlin, die wahnsinnig dicht sind und wo auch alle Touris sind und so. Aber das ist eben wirklich nur minimal. Du hast so viel Grün.
Das liegt aber auch daran, dass du jetzt seit wie vielen Jahren in Berlin lebst. Du lebst, glaube ich, die meiste Zeit deines Lebens jetzt in Berlin.
Ja.
Ob es jetzt Ost-Berlin oder West-Berlin ist. Das heißt, du kennst deine Orte, du kennst deine Rückzugsorte, also nicht nur Parks und Wälder und das Umland und so weiter. Das ist alles schön und gut. Aber es ist, das ist ja was anderes, wenn du sagst, du lebst da und hast dich dafür entschieden, du hast da deine Leute, du hast die Leute, die du liebst und du hast ein Zuhause und du bist angekommen. So.
Ja.
Wenn du jetzt sagen würdest, wenn ich jetzt sagen würde, pass auf, hier, ich habe einen Job, wir müssen 2 Jahre nach London. Stellt sich vor, man ist Schauspieler, ja. Internationaler Filmschauspieler, oder du bist ein Deutscher, wie jetzt zum Beispiel Oliver Masucci, der aus Dark, der jetzt auch in allen möglichen Filmen mitspielt und der ist auch dauernd unterwegs und postet das immer schön auf Instagram. Und dann ist der da auch für eine gewisse Zeit. So, das ist natürlich toll und dann ist man auch ein bisschen neidisch. Aber wenn ich jetzt sagen würde, so wie unser lieber Kollege Christian Schulte-Loh, zu sagen, ich wandere jetzt wirklich aus. Oder ich pendel zwischen Berlin und London, jetzt war er gerade wieder in Dubai. Der Arsch, so, also der kommt rum. Ich glaube, wenn du eine Zeit lang in London lebst, Dann weißt du auch, wo du deine Ruhepunkte findest. Es geht nur bei uns, wir sind halt auch Familienmenschen. Und es gibt halt noch jemanden in unserem Leben, auf den wir Rücksicht nehmen müssen und sagen, du, wir bleiben jetzt hier. Lass uns hier bleiben jetzt. Das Leben war schön und so weiter, wir hatten Rock'n'Roll, aber lass uns jetzt hier bleiben. Ja. Und das ist eben, ich kann jetzt nicht die Zelte abbrechen und zu sagen, ich will jetzt nach London, obwohl ich London liebe, oder nach Edinburgh oder nach Amsterdam oder selbst Berlin. Ich bin ja oft in Berlin, das weißt du ja, weil ich auch Verwandte in Berlin habe. Meine Frau ist eine Berlinerin. Aber nach 3 Tagen sage ich, ich will hier nicht leben. Und es ist gar nicht und gegen
wie,
die Stadt.
Aber wie ist es mit London? Also wenn jetzt zum Beispiel Fritzi, wenn deine Gattin sagen würde, ach komm, lass uns nach London ziehen, und du hättest auch irgendwie Aussicht da zu arbeiten, ob nur als Comedian oder sonst was, wäre das nicht was für dich? Ich könnte mir das bei dir sogar vorstellen.
Ich könnte mir, vor 20 Jahren, Vor 20 oder 30 Jahren vielleicht. Aber jetzt, ich bin jetzt auch einfach, weißt du, wir sind jetzt halt auch so, guck mal, wir gehen beide auf die 60 zu. So, das ist so dieses, man hat sich das, es gibt ein paar Sachen, die ich bereut habe in meinem Leben. Das klingt jetzt so resümierend, aber ist es ja auch ab einem gewissen Alter so. Eine Sache, die ich bereut habe, ist, dass ich nicht mal ein Auslandssemester gemacht habe, dass ich nicht mal längere Zeit im Ausland war. Ich habe auch nie Interrail gemacht. Also ich bin rumgekommen, um Gottes Willen. Ich war auf Tour, ich habe in Italien Theater gespielt, war in Hongkong im Quatsch Comedy Club, ich war in New York und in London und hasse nicht gesehen. Und das ist alles auch gut, das kann ich auch immer noch machen, nur ich brauche halt meine Basis wieder, ich muss halt wieder zu Hause sein. Und da ist es halt wieder das Ruhrgebiet, wo ich sage so, nee. Und da geht es übrigens, um mal einen Schwenk zu machen auf das Buch, über das ich sprechen möchte, in dem Buch, was ich euch oder dir auch vorstellen möchte, und zwar ein Buch von Gregor Sander, das heißt Lenin auf Schalke. Ich habe nämlich mal wieder WDR 5 gehört, der Sender, wo ich auch tätig bin. Und da gab es ein Feature über das Buch. Gregor Sander ist ein ostdeutscher Autor, der hat Bücher geschrieben wie Alles richtig gemacht, ein Roman über die DDR und ich glaube auch noch einen anderen Roman. Und jetzt hat er dieses Buch rausgebracht, Lenin auf Schalke, weil ein Freund von ihm, Schlüppi, zu ihm sagt, die stehen irgendwie unter dem Bogen an der Schönhauser Allee, wo die U-Bahn drüber fährt, was ja auch ein Paradoxon ist, die U-Bahn fährt drüber, die S-Bahn. Und er sagt, geh doch mal nach Gelsenkirchen, da wohnt meine Cousine. Und dann verbringt er eine gewisse Zeit in Gelsenkirchen während des Sommers 2020, also Corona spielt auch eine Rolle, und lernt da halt Gelsenkirchen kennen. Jetzt muss man dazu sagen, Gelsenkirchen ist wirklich nicht der schönste Ort im Ruhrgebiet. Er sagt aber, er will auch in Gelsenkirchen bleiben. Er will halt eben nicht das machen, was die Leute ihm sagen. Ja, das Ruhrgebiet kannst du nur begreifen, wenn du auch nach Duisburg fährst und nach Dortmund und nach Bochum. Und sagt, nee, ich will hier sein. So. Und das ist... Es ist kein Roman. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Es ist so ein bisschen auf der Suche nach dem Osten. Im Westen ist Gregor Sander in Gelsenkirchen. So. Und eigentlich ist Gelsenkirchen der Osten, also von der neue Osten. Also strukturschwach, die Leute ziehen da weg. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, unheimlich viele Ausländer und Probleme und das und die ganze Arbeit ist weg. Und ja, ich als Bochumer kann sagen, Gelsenkirchen ist schon eine Stadt, die ziemlich gebeutelt ist. Sie ist auch gebeutelt, anders als Witten. Aber es ist eine Stadt, Entschuldigung, die Stadt, und er geht das Thema halt, es ist halt interessant, weil er halt auch sagt, die Wessis haben den ganzen Osten beschrieben in den letzten 30 Jahren, aber warum nicht mal ein Ossi den Westen? Und das ist so sein Ansatz. Seine Cousine oder die Cousine von Schlüppi ist die Frau, die auf der Titanic die Zonengabi war, mit der Jeansjacke und der Gurke Zonengabi im Glück.
Ja,
ach nein. Das stimmt aber nicht, muss ich dazu sagen. Das ist ein literarischer Kniff. Ich weiß, dass diese Frau eine Mitarbeiterin der Titanic damals war und mittlerweile in Worms lebt, denn es gab mal ein großes Feature in der Süddeutschen darüber, über sie. Und was aus ihr geworden ist. So, das ist so ein literarischer Kniff, das finde ich ganz okay, aber es ist halt weder eine Reportage, noch ist es ein Roman. Ja. Also er sieht das alles sehr, sehr negativ und beschreibt Gelsenkirchen auch erstmal so, wie man Gelsenkirchen erlebt, wenn man zum ersten Mal da ist. Du warst ja auch schon mal da in Gelsenkirchen bestimmt.
Ja.
Oder? Ja, das ist halt Und dann lernt man das so ein bisschen halt kennen und dann heißt es halt immer, ja, du musst die Menschen kennenlernen. Aber die Menschen sind halt auch das Problem, weil die natürlich auch in ihren alten Bahnen festgefahren sind, so ein bisschen. Und er trifft sich dann auch mit einer AfD-Abgeordneten, die aber einen Migrationshintergrund hat. Er schreibt auch, das kann man auch googeln. Und zitiert dann, und das fand ich interessant, und ich mag ja auch so Bücher, die mich anregen, andere Bücher zu lesen. Es gibt ein Buch namens Eiscafé Europa von Enis Maci, und da schreibt sie auch über ihre Jugend in Gelsenkirchen. Das ist ein Edition Suhrkamp. Das werde ich mir jetzt auch mal besorgen, weil mich das interessiert. Und er zitiert dann aber auch die von mir hoch verehrte Sophie Passmann, wo es dann auch darum geht, dass in ihrem Buch Alte weiße Männer gar keine Ossis vorkommen. So.
Ja, Skandal. Und
ja, auch sowas. Also, pass auf, das Buch heißt Lenin auf Schalke, hat auch eine Bude, eine Trinkhalle auf dem Cover, sieht sehr gut aus, Gregor Sander, hat knapp 200 Seiten, 180 Seiten, kostet 20 Euro, ist eine Ansage, ist aber auch ein gebundenes Buch, und ich finde, gute Bücher dürfen das auch kosten, das ist auch völlig in Ordnung. Es wird gegen Ende richtig... nochmal richtig gut. So zwischendurch denke ich so, ja, das sind jetzt alles Beobachtungen, die man halt macht, wenn man noch nie im Ruhrgebiet war.
Ja, aber in dem Zusammenhang würde ich auch gerne nochmal auf ein Buch hinweisen, welches ich dir zum Geburtstag geschenkt habe.
Und was zwar, ich noch nicht gelesen habe, ja.
Was du noch nicht gelesen hast, und das passt eben auch zu diesem Thema Deutschland oder die Deutschen sehr gut, und das ist ein Buch, was, glaube ich, fast alle Hörer kennen. Das ist der Hit, der Bestseller von Juli C. Über Menschen. Also nicht über Menschen. Also
nicht über Menschen, sondern über Menschen, zwei Wörter.
Über Menschen. Das ist für mich, und du wirst es wahrscheinlich genauso sehen wie ich. Du wirst dieses Buch lieben und wirst es genießen. Juli C. ist eine unserer besten Autorinnen, und sie ist einfach unglaublich klug und kann ihre Gedanken wahnsinnig gut bündeln und strukturieren und hat aber es geschafft, mit einer Leichtigkeit und mit einem Humor
mit einem Esprit, mit einem unglaublichen Esprit.
Ja, mit einem Esprit. Nein, und es ist ganz wunderbar. Und die Prämisse dieses Buches ist, dass eine Großstädterin aus Berlin einfach die Schnauze voll hat, aus unterschiedlichen Gründen, will ich jetzt nicht erzählen, warum. Und sie zieht auf ein kleines Dorf im Brandenburgischen. Und es ist natürlich ein absoluter Culture Clash, und ihr widerfahren da unterschiedlichste Sachen. Und das ist eben, man hätte das Buch auch anders schreiben können, aber sie hat es mit so viel Liebe zu den Menschen aufgeschrieben und auch so viel Respekt, weil sie eben sagt, das Leben ist eben nicht gerade, und das Leben ist viel zu komplex, als dass du einfach sagst, das sind die Guten und das sind die Schlechten und das ist schwarz und das ist weiß. Und es ist wahnsinnig klug und ganz toll, und ich finde, für mich ist es das Buch der Stunde, weil es eigentlich Deutschland am besten charakterisiert, weil, wie du es eben auch schon gesagt hast, wir hadern unglaublich mit uns. Das ist sowieso so eine Grundeigenschaft der Deutschen, das war schon immer so, aber wir hadern seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit Ende des Zweiten Weltkrieges hadern wir sogar noch mehr mit uns, und wir trauen uns nicht, auf uns stolz zu sein. Und ich rede jetzt hier nicht von Nationalismus, sondern ich rede von einem ganz gesunden, normalen Nationalstolz. Also wir verbieten uns das, und der wunderbare Hamed Abdel Samad, der hat das mal so beschrieben, der hat das gesagt, die Deutschen benehmen sich wie trockene Alkoholiker, weil sie in dem Bewusstsein leben, dass sie sozusagen die Verantwortung für die gesamte Welt und für die gesamte Menschheit tragen, und die bürden wir uns auch auf, weil wir sozusagen mit den Nazis das größte Unglück auch über die Menschheit gebracht haben. Das stimmt auf der einen Seite, aber dieses Verhalten des trockenen Alkoholikers, so wie er das vergleicht, finde ich sehr, sehr gut. Weil ich finde, dass kein anderes Land der Welt, das ist meine Wahrnehmung, so verantwortungsvoll mit der Geschichte umgegangen ist, so wie wir das machen. Also wir sind so kritisch und auch so wachsam, was Nazis betrifft und Faschismus, und wir haben eine so hohe Verantwortung, dass es natürlich die AfD gibt und natürlich gibt es Nazis und aus unerfindlichen Gründen gibt es die AfD, die auch sehr viele Anhänger hat, aber die Zahl der AfD-Mitglieder, glaube ich, wird doch nicht höher, sondern wird eher niedriger. Aber die Verantwortung, die Verantwortung, die geschichtliche Verantwortung, die ist da. Und trotzdem benehmen wir uns wie trockene Alkoholiker, anstatt wir einfach sagen, nein, wir sind ein tolles Volk und wir sind ein tolles Land, wir haben tolle Künstler, wir haben wirklich tolle Leute in diesem Land und wir haben wirklich was geschafft und darauf können wir echt stolz sein. Und das ist ja auch nicht nur, es ist ja nicht nur die Künstler oder die Industrie oder so, sondern ja, das ist ja, ganz einfach weiß, auch ja. die ganze Gesellschaft und die Demokratie und die Weltoffenheit und was eben alles möglich ist. Und nur noch einen letzten Satz, es kommt ja nicht von ungefähr, dass so viele Menschen in Deutschland leben wollen. Weil es ist einfach, es ist lebenswert, stimmt, ja. hier zu sein, das weißt stimmt, du? Ja. Und das gestehen wir uns ganz, ganz oft nicht ein. Und dieses Verhalten wie ein trockener Alkoholiker, dieses Gleichnis finde ich sehr gut, dass wir immer so sagen, ja, aber guck mal, die Politiker sind scheiße. Ja, guck mal, aber unser Essen ist kacke. Und ach, guck mal, unsere Komiker und unsere Musik, es ist alles scheiße. Also wir sind schon Weltmeister im uns selber niedermachen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber als trockener Alkoholiker, der ich bin seit einem halben Jahr, möchte ich sagen, dass es auch alkoholfreies Bier gibt, das sehr gut schmeckt. Ich glaube, dass falscher Nationalstolz ist, ich weiß, die Frage, gibt es einen richtigen Nationalstolz, gibt es einen falschen Nationalstolz? Ich glaube, falscher Nationalstolz, das sehen wir gerade, wohin das führt in Russland ja. und das, man sieht auch die Leute, die sagen, nein, wir wollen das so nicht, wie das hier läuft, ja. die dann eingesperrt werden und das kennen wir alles schon, deswegen sind wir so vorsichtig ja. und ja, das ja. ist auch nachvollziehbar und das ist vielleicht auch sogar ein bisschen gut. So, ja. Auf der anderen Seite sage ich auch, es gibt kein Land, in dem ich lieber leben möchte als hier. Ich möchte nicht ja. in Amerika leben, wo Leute mit den Waffengesetzen, so sehr ich Italien liebe, da möchte ich auch nicht leben. Ich ja. möchte auch vielleicht in Holland, ich weiß es nicht, keine Ahnung. nee, ich bin schon hier, aber ich habe ja. selber keine Empfindung von Nationalstolz. Ich finde, man kann immer nur auf das stolz sein, was man selber geleistet hat. Darauf ja. bin ich stolz. Ich bin stolz, ja. ich bin auch stolz auf Freunde und so weiter, wenn die was machen, die was Gutes machen. Aber ich bin nicht stolz auf diese Nation, weil dafür ist ja. mir dieser Begriff Nation zu abstrakt. Ich hab hier die schottische Fahne hinter mir hängen. Weißt du, ja. ich könnte jetzt sagen, ja, ich bin Europäer. Nee, ich bin schon aus dem Ruhrgebiet. Also das ist schon ja. das, was ich bin. Also ich bin Deutscher, das steht im Pass. Aber ich hol mir da keinen drauf runter. Sagen wir mal so. Ja. Das ist halt ja. ein Zufall, ein glücklicher Zufall, dass ich in diesem Land geboren worden bin.
Stimmt.
Und nicht in, keine Ahnung, in Syrien oder in Afghanistan oder sonst wo.
Ja, ja.
Wir haben einfach Glück gehabt.
Ja. Ja.
Und ne, wir sind nichts Besonderes, wir hatten nur viel Glück. Auserwählte bekommen halt das größte Kuchenstück. Das ist... Heinz-Rudolf Kunze, alle Herren Länder. Muss man sich mal wieder anhören, das Lied. Ja, darum geht's einfach.
Nein, weißt du, aber ich finde, also ich glaube, was Ruhrgebiet und Berlin zum Beispiel verbindet, oder also nicht nur, aber trotzdem, ist, dass die Berliner und auch die Leute aus dem Ruhrgebiet, dass die so eine Bodenständigkeit haben und wir haben letztendlich gar keine Zeit für so einen Nationalstolz oder für so.
Wir haben keine Zeit für Bullshit. Ich glaube,
wir haben keine Zeit für Bullshit. Nein, aber es ist. Aber weißt du, ich verstehe das irgendwie, wenn die Bayern so ihre Musik abfeiern und auch ihre Kultur abfeiern. Also ich verstehe das. Ich finde das vielleicht nicht unbedingt gut, weil ich damit nichts anfangen kann. Und mich befremdet das auch, wenn die Kölner bei ihrem Karneval, wenn die da in Tränen ausbrechen, wenn sie ihren Kölner Dom sehen. Mich befremdet das. Aber ich verstehe das. Und ich finde das auch absolut in Ordnung. Ja, ja. Aber in Berlin gibt's das nicht. Und die Sachsen haben das auch nicht. Aber es gibt eben so, es gibt so Gebiete, so Bundesländer in Deutschland, die haben so ein Heimatgefühl, sage ich jetzt mal so, die, was ihre Sprache betrifft und was ihre Künstler betreffen und so. Und das finde ich irgendwie okay. Und man ist dann manchmal ganz schnell versucht zu sagen, ja, hier Nationalismus und scheiß Faschos und so. Nee. Ich finde das absolut in Ordnung, wenn man wirklich sagt, ich stehe auf Bayern und ich stehe auf Köln und ich stehe auf so. Mhm. Mir ist das fremd, ich kann damit wirklich nichts anfangen, aber ich verstehe das und ich finde das auch richtig so. Also wenn einem das was gibt und so. Ich finde eben so dieser Gegenentwurf, dass grundsätzlich alles scheiße in Deutschland ist, damit kann ich nichts anfangen und ich finde, das ist einfach nicht wahr.
Also um wirklich ein Nationalist zu sein, bin ich zu sehr Lokalpatriot.
Ja.
Muss ich sagen.
Ja.
Vielleicht ich das mal auch, so auf den Punkt bringen.
Ja, vielleicht ist es auch ein ich, weil nämlich Patriotismus etwas anderes ist als Nationalismus. Der Patriot liebt sein Land und der Nationalist hat Angst, dass seine geliebte Heimat angegriffen wird. Und ich finde, dieser Begriff Lokalpatriot oder Lokalpatriot finde ich eigentlich sehr, sehr treffend und finde ich auch sehr schön und finde ich auch sehr gesund.
Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Und ich sage nichts mehr. Wenn das jetzt das Schlusswort wird, dann werde ich nicht mehr reingrätschen.
Wir können ja noch ein bisschen palavern, weil das ist, wir haben ja noch zwei Podcasts. Also wir haben ja noch einen Podcast, wo wir die Gastgeber sind für Martina und Martin. Und dann haben die uns ja auch zu Gast. Wie wir das aufteilen. Wir hatten schon ein Zoom-Meeting, aber es wären zwei interessante Podcasts. Die muss man dann zusammenhören. Das ist so, das der eine und der andere. Es wird schon schön. Das ist ein schönes Vorfinale, was wir jetzt so hatten.
Ja, was wir so langsam einläuten.
Genau. Und ich darf vielleicht noch was in eigener Sache, also jetzt als Hennes Bender noch sagen am Ende. Darf ich das sagen?
Ja.
Viele haben mich gefragt, Hennes, wir sehen auf deiner Homepage und überall wird immer das neue Programm angekündigt. Wie heißt das denn jetzt? Wie heißt denn das Programm? Da steht immer NN, also noch nicht. Ja. Ich weiß nicht, was NN heißt.
No Name.
Wer kennt das nicht? Das Programm hat einen Namen seit gestern.
Oh!
Mein neues Programm hat einen Namen im Herbst.
Ja.
Heißt, mein Programm, Achtung, siehst du?
Ja.
Trommelwirbel. Wiedersehen macht Freude.
Ach, guck mal. Schön.
Ne? Ist gut. Das ist doch schön.
Ja. Ja. Gefällt mir sehr gut. Es menschelt
so ein bisschen. Ja.
Es menschelt, es ist auch warm ums Herz. Und es stimmt. Also es ist einfach, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen dazu. Wiedersehen macht Freude. Ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich dich sehe, mein kleiner Bruder.
Ja, und ich freue mich auch immer, wenn ich dich sehe, wenn ich dich höre. Und ich freue mich wie Bolle auf Hamburg.
Ja. Ja, wir sehen uns in Hamburg.
Oh, wir sehen uns in Hamburg. Oh, wie geil. Oh, da erzählen wir auch, was wir in Hamburg schon erlebt haben. Ich weiß nicht, ob wir es schon erzählt haben. Wir erzählen es einfach nochmal. Wir haben in Hamburg schon Leckarsch. Wir haben in Hamburg schon meine Fresse. Aber mit Martina auch. Martina hat mir eine Geschichte erzählt. Martina, du warst doch dabei auch, ne? Als bei dem Zoom-Meeting? Oder habe ich das mit Martina alleine besprochen? Nee, ich glaube, Martina hat es alleine erzählt, was ich mit Martina nach einem Auftritt im Quatsch Comedy Club erlebt habe. Also darüber werden wir in Hamburg. Also das wird wirklich ein Fest. Ein Fest der Freundschaft. Das klingt schon wieder so DDR-mäßig.
Das stimmt. Nee, das wäre in der DDR hieß es das, die Estrade der Freundschaft. Dann wäre es der Freundschaft. Estrade der Freundschaft.
Na, das klingt doch nach einem großen Spaß, eine Verlustigung erster Kajüte am 7. April in Hamburg im Schmidtchen. Beginnt es schon um 19.30 Uhr. Es gibt noch Karten. Sagt Bescheid, sagt Freunden Bescheid, kommt vorbei. Es wird einmalig werden, eine einmalige Verlustigung. Mein lieber Thomas, danke.
Ja.
Und danke euch allen fürs Zuhören. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in Hamburg. Und ansonsten, wir hören uns nochmal zusammen mit Drücksammer Rekord und eurem Lieblingspodcast Blühende Landschaften. Tschüss.